Fokus IT, der CoNet-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alpers Hoch 2, eure Frequenz für Prozessintelligenz und Exzellenz mit Tom
und Dominik. Und das ist unser heutiges Thema.
RPA oder BPA? Das heißt also Robotic Process Automation oder Business Process Automation. Ein kleiner Buchstabe kann aber sehr viel Veränderung oder Unterschiede ausmachen. Und da gehen wir heute drauf ein. Fangen wir gerne mal mit RPA an, Dominik.
RPA, ganz klassisch für mich, Automatisieren von User Interfaces. Da kommt diese Technologie eigentlich her. Die meisten Anbieter können heute auch schon ein bisschen mehr. Worum geht es? Ich tue das, was der Anwender normalerweise selber händisch am Monitor ausfüllt, in verschiedenen Systemen, in verschiedenen Programmen, von einem Roboter übernehmen lassen. Ich lasse ihn die Tätigkeiten automatisieren, was immer dann gut funktioniert, wenn es immer auch die gleichen Tätigkeiten sind und gerade nach einem Prozess läuft. Was ist die Grundform von BPA, Tom?
Die Grundform haben wir hier erstens, dass wir mit verschiedenen Systemen arbeiten und auch müssen wir hier berücksichtigen, dass wenn wir mit verschiedenen Systemen arbeiten, dass wir da Technik oder technikorientierter sind, um verschiedene Lösungen in eine Automatisierung reinzubekommen. Der Knackpunkt oder ich sage mal die Hauptkomponente, das sind in den meisten Fällen immer Schnittstellen und die Automatisierung bekommt man jetzt, wenn man selber Anwender ist, bekommt man weniger mit, weil die Sachen im Hintergrund laufen. Das heißt also, die Tätigkeit selber führt man gar nicht mehr aus. Im Prozessbild würde man das als Systemtätigkeit erkennen. Und da kommen wir wahrscheinlich auch wieder auf den nächsten Punkt. Was heißt RPA gegenüber BPA? Vom Processing her, Dominik?
Eigentlich benutze ich RPA für einen speziellen Prozess oder Teil von einem Prozess, wirklich mit einem bestimmten Outcome. Es ist relativ klar definiert, was am Anfang reinkommt. Ich habe natürlich auch Varianten in meinem Prozess, zu einem gewissen Grad kann ich die auch bauen, aber es ist ein bestimmter Prozess und es ist ganz klar, was am Schluss eigentlich rauskommen sollte.
Somit sind wir natürlich hier, wenn wir auf die BPA-Seite gehen, nicht nur von einem Prozess abhängig, beziehungsweise, nein, falsches Wort, nicht abhängig, sondern wir betrachten da nicht nur einen Prozess, sondern wir haben einen Strang von Prozessen. Und diese Prozesse haben alle ein einzelnes Outcome, aber im Gesamten, wenn man den Strang betrachtet, haben sie ein gewissen Wert. Und dieses Gesamtoutcome oder Wert, das muss, und da kommen wir jetzt wieder auf das Stichwort, was wir auch mit der Marion hatten, von Omnit, orchestriert werden. Sprich, wir haben nicht nur einen Prozess, um nachher eine Gesamtabwicklung zu managen oder zu vollführen, sondern wir haben mehrere Prozesse. Ja. Jetzt sagte ich schon und gehe da mal kurz mal drauf ein, Value, das heißt, der Strang von Prozessen ist nicht der Value, sondern die Orchestrierung ist dazu da, um am Ende von einem gesamt abgelaufenen Item vom Eingang bis hin zum End-Stakeholder das zu organisieren, das zu orchestrieren. Das ist im Endeffekt der Business Value, wohingegen Dominik RPA wieder einen ganz anderen Value hat.
Der Value bei RPA ist natürlich, dass meine Prozesse viel schneller und immer gleich ablaufen. Aber das ist natürlich auch die Problematik des immer gleich Ablaufens. Eigentlich ist hart gesagt RPA eine Hilfstechnologie. Oft automatisieren wir hier Elemente, die man mit anderen Technologien vielleicht noch besser automatisieren könnte, aber der Aufwand viel höher wäre oder es technisch heute noch gar nicht so möglich ist. Da ich nicht an alle Sachen so rankomme, gerade wenn ich mit Partnerunternehmen zusammenarbeite. Allerdings würde ich auch mal eine Sache noch gerne einschmeißen. Ist BPA und RPA denn komplett getrennt? Ich würde RPA als ein Element vom BPA sogar ansehen, weil es ja schon eine Automatisierung von Prozessen ist.
Genau, richtig, ja. Das können wir genauso stehen lassen. Das heißt, man hat viele RPA oder wenn RPA-Lösungen oder Robotics, die man gebaut haben, für ein Outcome in einem Prozess sorgen, heißt das natürlich auch für die Business-Prozess-Automatisierung, dass man dieses oder diese RPAs berücksichtigt und diese RPAs, diese Robotics auch irgendwo orchestriert werden müssen. Ganz, ganz genau. Und das Interessante dabei ist, dass das, was BPA wirklich unterstützt oder vielleicht auch irgendwo ermöglicht, ist, dass genau diese volatilen Workflows aus den einzelnen Prozessen viel besser orchestriert werden können, und auch gehandelt werden können. Das heißt also, der Gesamtblick von diesen Schwall an Prozessen wird über Automatisierung auch mit Backend in BPA gewährleistet, wo RPA halt nicht die Möglichkeit hat, sondern Dominik, jetzt kommst du, RPA natürlich dort auch seine spezielle Funktion hat.
Definitiv. Bei RPA, heutzutage ist es ja auch so, dass ich ein bisschen mehr kann, als wie ich es gerade klassisch gesagt habe. Der Vorteil ist heute, dass ich auch manchmal je nach Tool Schnittstellen anbinden kann, etc. kann. Aber ich bin halt immer auf eine Technologie beschränkt. Ich habe ein Tool, mit dem ich das mache. Und was aber wieder ein Vorteil ist, ich habe ein Tool, das oft auch relativ einfach zu bedienen ist, ohne Coding, ohne große Architekturverständnis, was ich relativ gut benutzen kann. Aber wie immer, ich habe ein Ziel, ein Outcome, was ich mit einem Prozess automatisiere. In dem Prozess kann ich inzwischen übrigens auch KI-Bausteine verwenden, aber da kommen wir auch gleich noch zu, oder Tom?
Genau, weil auch da haben wir eine verschiedene, sagen wir mal gerne, Absichten. Und wenn wir KI jetzt betrachten als, sagen wir, als Möglichkeit, ja, und halt auch als, sagen wir, als Enablement vielleicht, wird eine KI immer unterstützend sein im gesamten Prozessflow von Geschäftsprozessen, um zum Beispiel beim Service andere Stakeholder oder generell Stakeholder zu engagieren. Das heißt also, die KI ist dazu da, einem Interessenten, einem Anwender, Informationen zu liefern, Vorschläge zu liefern, zu sagen, hier könntest du lang gehen, das habe ich für dich rausgefunden, das sind die allgemeinen, sagen wir, Best Practices, Sachen, wie du jetzt weiter vorgehst oder was du an Infomaterial haben musst und so weiter und so fort. Und damit enabled die KI durch die Informationskoordinierung, sagen wir mal gerne, den Anwender oder generell Stakeholder weiter tätig zu werden oder halt auch Entscheidungen zu treffen.
Genau, bei RPA habe ich auch KI, aber eher als Baustein. Ich habe eine Text Recognition zum Beispiel, wo ich rausfinde von verschiedenen Eingangsdokumenten, was in meine Bestellnummern etc. oder Kontaktdaten. Ich habe auch die Möglichkeit, mit KI entscheiden zu lassen oder Vorschläge zu machen, wen ich denn zum Beispiel als Lieferanten auswähle. Lieferanten, der, wo ganz klar ist, für das Material nehme ich immer den. Dann wird das vollautomatisch vielleicht durchgebucht und wenn es nicht ganz klar ist, kommt der Mensch wieder rein. Aber für eine spezielle Aktivität. Insofern ist KI hier als Hilfselement zu sehen, und nicht KI in der Breite, wie ich es bei BPA sehen würde. Aber lass uns doch einfach mal einem Beispiel, kurz erklären. Mein Beispiel, nehmen wir mal Marketingbereich. Ein klassischer RPA-Use Case könnte eine Marketingkampagne sein. Erster Teil ist, ich suche mir die Adressen aus verschiedenen Quellen, aus verschiedenen Excel-Tabellen gegebenenfalls, aus anderen Formularen raus, binde vielleicht auch noch einen Adresshändler an, automatisch, frage dort die Adressen ab, ob meine Adressen noch aktuell sind, die ich vielleicht habe, um zu verifizieren. Dann wird eine vordefinierte E-Mail erfasst, geschrieben, über den Mail-Client rausgeschickt und die Antworten werden vollautomatisch zurückgebucht, sodass im Prinzip der Organisator des Events sich um relativ wenig kümmern muss, wenn er einmal den Input reingegeben hat, wo kommen meine ganzen Adressen her und wie wird meine E-Mail etwas verfasst. Kriegt er am Schluss eine Liste, wer sich alles angemeldet hat und wer sich nicht angemeldet hat, im Idealfall zurück. Aber ein Prozess. Und der Output wäre am Schluss die perfekte Teilnehmerzahl. Mit BPA könnte man diesen Case natürlich deutlich erweitern.
Genau. Und wenn wir jetzt sagen, die Erweiterung oder das, was Dominik gesagt hat, wir haben hier Outcome-Teilnehmerzahl. Das war ein Prozess von E-Mail-Marketing-Kampagne. Jetzt findet aber natürlich die Kampagne zu einem Zweck statt. Das heißt also, es muss irgendwo wieder das King Kong-Wort, wie wir das jetzt kennengelernt haben, Kontext bilden. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, die Kampagne ist gestartet worden, weil wir ein Event aufsetzen möchten. Wir gehen jetzt nicht auf alle Prozesse ein, die dazu notwendig sind. Aber was wir halt betrachten müssen, wenn wir ein Event aufsetzen wollen, brauchen wir noch andere Informationen. Zum Beispiel, wir haben jetzt die Teilnehmeranzahl. Wir brauchen aber natürlich auch noch einen Veranstalter dazu. Ja, also wir machen das nicht unbedingt selber, sondern das können irgendwelche Catering-Agenturen sein, das kann die Lokation sein, etc. pp. Das heißt also, wir müssten dieses Event beim Veranstalter buchen und das wäre ein Kontext oder ein Prozess, der sich nicht von der Kampagne absetzt, aber im Endeffekt den Input von der E-Mail-Marketing-Kampagne braucht, weil halt auch der Veranstalter fragen wird, ja, wie viel sind Sie und so weiter und so fort. Dann haben wir einen anderen Prozessstrang, zum Beispiel, dass dann halt, man hat ja immer ein bestimmtes Budget zur Verfügung und würde dann halt den Genehmigungsprozess laufen lassen, ne? Stellt euch vor, Leute, na, ihr habt bestimmt ein, zwei Chefs oder so und dann muss das halt durch den ganzen Staffellauf. Und diese Genehmigungen, das sind dann halt auch ein Prozess bis hin, dass tatsächlich im Procurement dieses Angebot vom Veranstalter eingegeben wird und nachher auch tatsächlich gebucht und abgerechnet wird. Und da kommen wir dann schon wieder zum nächsten Prozessvorgang, das ist dann der Zahlungsvorgang, entweder irgendwie zeitlich begrenzt oder zu einem bestimmten Tag etc. ppp, was wir berücksichtigen. Auch dort haben wir wieder einen Trigger, das heißt also, es wird wieder orchestriert von, sagen wir, Procurement und Bestätigung, wird dann halt der Zahlungsvorgang getriggert sozusagen und abgeschlossen. Und somit haben wir jetzt genau genommen, kurz gebrochen, 4 bis 5 Prozesse, die wir orchestrieren müssen. Und das machen wir tatsächlich in der Business Process Automatisierung, weil hier die Schnittstellen nicht mehr für die Erlangung einer Tätigkeit oder eines Prozesses zuständig sind, sondern für einen gesamten Ablauf von Anfang bis Ende. Und hier ist der Outcome dann nicht mehr Teilnehmeranzahl, sondern Outcome ist Veranstaltung ist gebucht und bezahlt.
In dem Kontext sind, glaube ich, auch die Large Language Models interessant, weil die den Mitarbeiter bei Organisationen direkt aktiv noch unterstützen können, wie du es auch gerade angedeutet hast schon, eine KI-Technologie, die ich beim RPA zum Beispiel gar nicht sehen würde.
Genau, ja. Also da gehen wir tatsächlich wieder auf das Engagement zurück, was diese dann eher bewerkstelligen. Und wir können es ja einfach direkt sagen. Ne? Also die Schnittstellen, mit denen wir hier zu tun haben, die haben eine ganz andere Breite, weil sie halt Systeme verbinden, aber nicht nach dem Motto, um Tätigkeiten auszuführen, in Anführungszeichen, sondern um Informationen auszutauschen. Das ist ja nichts anderes. Information gleich Daten. Und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt in das Organisatorische rein, wo wir anhand, was wir jetzt gerade als Use Case mit Marketing und Event durchgespielt haben. Leute, ihr habt ja bestimmt schon gesehen, ne? Wir haben hier 4 bis 5 Prozesse, die aneinander gekettet einen Geschäftsprozess darstellen. Und jetzt überlegen wir uns immer Folgendes. Also macht es jetzt ein Einzelner, ist ein Einzelner dafür verantwortlich, das zu überwachen, weiterzuentwickeln oder sonst was zu machen? Nee, natürlich nicht. Wir haben verschiedene Fachgebiete. Ja, das ist einmal, wir haben es hier mit Finance zu tun. Die müssen im Endeffekt wissen, wo das Improvement stattfindet. Dann haben wir Leute, die mit Marketing zu tun haben, die Kampagne aufsetzen. Wir haben mit Leuten zu tun, die Genehmiger zum Beispiel, das war jetzt kein Fachgebiet, aber das ist eine andere Art von Stakeholder wieder. Das heißt also, wir haben hier mehrere Bereiche, die jeweils einen eigenen Center of Excellence bilden können. Und das ist auch wieder ein Unterschied zum RPA.
Definitiv. Aber ich denke, an den Beispielen und gerade am Use Case auch klar geworden, A, es ist nicht entweder oder. RPA kann ein Teil von oder ist ein Teil vom BPA und auch dort sinnvoll eingesetzt werden, aber eher als Hilfstechnologie. Und BPA ist einfach das ganz Große. Da kann ich viel mehr machen, habe viel mehr Technologien, wie auch gerade im KI-Beispiel gezeigt, aber auch von den Anwendern ganz andere Gruppen. Ich hoffe mal, der Unterschied oder das Zusammenspiel ist gut rübergekommen und würde mich freuen, wenn Sie natürlich auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Aber Tom, das Schlusswort steht bei dir.
Übernehme ich sehr gerne. Und werde noch so ein bisschen ein Ausrufezeichen dahinter packen. Ein Tipp an euch alle, lasst euch halt auch nicht verwirren, wenn ihr RPA und BPA mit einem anderen Thema, was wir, glaube ich, mal vor mehreren Monaten behandelt haben, mit Hyperautomation misstituliert. Hyperautomation ist eigentlich eine Gesamtsumme aus etlichen Sachen und aus etlichen Automatisierungskonzepten. Und da nehmen wir hier gerne ein bisschen Abstand von, oder ich zumindest, und sagen, Hyperautomation heißt nicht gleich BPA und oder RPA.
Und so schließen wir unsere heutige Folge und verabschieden uns von euch.
Bis zum nächsten Mal bei Alpershoch 2.
Das war's für heute im CoNet Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de/podcast.